Podcasts gibt's zu allen möglichen Themenbereichen, natürlich auch zu Finanzen, zu Geldanlagen, zu Investitionen. Solche Podcasts heißen dann Marktgeflüster oder Mission Money, Goldesel, Geldbildung oder schlicht Steinreich, nur mal ein paar Beispiele. Insgesamt ist die Zahl solcher Finanzpodcasts schwer überschaubar. Es sind deutlich über 100. Sie erklären dann, welche Aktien gerade besonders interessant sind, analysieren, warum sich der Markt gerade in die eine oder in die andere Richtung bewegt, welche Neuigkeiten es von der Börse gibt, informieren über Anlagestrategien, geben Finanztipps. Eine neue Studie hat jetzt 25.000 Episoden solcher Finanzpodcasts analysiert und verglichen mit den tatsächlichen Kursaktivitäten und Börsenbewegungen. Die Studie ist zum Ergebnis gekommen, dass auf der einen Seite solche Finanzpodcasts durchaus die Börse bewegen können, dass andererseits Anleger, die allein aufgrund solcher Podcasts investieren, keinen verlässlichen Anlagevorteil haben. Darüber wollen wir sprechen hier in Impuls mit einem der beiden Studienautoren, mit Yannick Olewex vom Institute for Finance and Accounting der Uni Bremen. Herr Wex, grüße Sie.
Ja, hallo Herr Gramlich. Schön, dass ich hier sein kann.
Herr Wex, wie sind Sie drauf gekommen, diese Studie zu machen?
Tatsächlich, weil wir selbst im Autorenteam Finanzpodcasts gehört haben, so ganz klassisch im Auto oder auf dem Fahrrad. Und da haben wir uns gedacht, Moment mal, wenn mittlerweile, das kann man dann nachlesen, über 50% der Leute in westlichen Ländern zumindest einmal im Monat Podcasts hören und ein nicht unwesentlicher Anteil davon auch Finanzpodcasts sind, kann das sein, dass die vielleicht sogar dazu führen, dass Investoren darauf handeln, vielleicht sogar den Markt bewegen, und haben uns dann natürlich die wichtigste Frage gestellt, ist das eigentlich was Gutes für diese Investoren?
Okay, wie sind Sie dann vorgegangen? Wie hat diese Studie praktisch ausgesehen?
Ja, wir sind dann an eine Datenbank herangetreten, die eigentlich eher so für Werbetreibende ist, aber wir haben es eben für Forschungszwecke genutzt und dann in sehr großem Stil Podcast-Episoden heruntergeladen und über das Rechencluster, kann man sich vorstellen wie so ein Supercomputer, hier an der Uni Bremen transkribiert in Textform, um das dann in großem Stil auswerten zu können. Welche Aktie wird angesprochen? Wie wird diese diskutiert? Ist es eine Empfehlung? Ist es eher positiv, negativ? Wird dabei in die Zukunft geschaut oder in die Vergangenheit und so weiter und so fort? Und dann liegt es natürlich nahe, dass man das mit realen Börsenbewegungen dann verknüpft.
Also bei diesem Vergleich, bei dieser Analyse haben Sie dann herausgefunden, dass Podcasts bzw. die Anlagetipps oder Infos in diesen Podcasts tatsächlich die Märkte bewegen können. Wie funktioniert das?
Wir haben gesehen, dass zumindest erstmal eine Korrelation besteht, also einen Gleichlauf. Ja. Wenn Podcasts über bestimmte Aktien reden, dann findet auch mehr Handel auf diesen Aktien statt. Und das bewegt den Kurs. Wenn sie positiv reden, nach oben, wenn sie negativ reden, nach unten. Aber da haben wir uns gefragt, fairerweise, ist es dann wirklich so, dass jetzt hier die Podcasts den Markt bewegen? Oder ist es vielleicht so, dass etwas Drittes am Spiel ist? Vielleicht so zugrunde liegende Neuigkeiten, neue Informationen, die dann dazu führen, dass sich der Markt bewegt und auch Podcasts-Hosts sich die Frage stellen, ob man darüber jetzt nicht reden sollte. Und der Sache sind wir dann mit verschiedenen statistischen Methoden und Tests auf den Grund gegangen und haben herausgefunden, beides passiert. Also zum einen beeinflussen Podcasts tatsächlich den Handel, zum anderen werden aber auch Podcasts von zugrunde liegenden Neuigkeiten beeinflusst, die dann wiederum das Handeln beeinflussen. Ganz einfache Anekdote, bei Firmenübernahmen oder wenn Firmen ihre Zahlen offenlegen, passiert immer mehr Handel, das ist klar. Ja. Wenn diese Firmenübernahme aber in Podcasts diskutiert wird, vorverarbeitet und geframed wird, sodass wir als Kleinanleger das auch einfach verstehen können, dann ist diese Handelsreaktion viel, viel größer.
Okay, also das war das eine Ergebnis. Also die Infos in Podcasts können sich auswirken auf die Märkte. Zweites Ergebnis, Leute, die jetzt allein aufgrund von Podcasts investieren, haben keinen systematischen oder verlässlichen Anlagevorteil. Wie erklären Sie sich das?
Das kann man dadurch erklären, dass Podcasts selbst keine neuen Informationen in den Markt bringen, sondern so wie in dem Beispiel, was ich eben genannt habe, mit Firmenübernahme oder Unternehmen legen ihre Zahlen offen, dass Informationen kommen in den Markt und werden dann auch von dem Markt relativ schnell eingepreist. Das nennt man Markteffizienz, dass der Markt schnell darin ist, die Kurse anzupassen auf Grundlage neuer Informationen. Und Podcasts nehmen dann diese bereits bestehenden Informationen und verteilen sie in einfacher Form an eine größere Audienz an Personen, meistens Kleinanleger, die dann aber auf nicht mehr neuen Informationen handeln, die bereits eingepreist sind. Somit bewegen Podcasts zwar den Markt, weil Kleinanleger scheinbar auf die Informationen handeln. Ja, wenn aber was Positives passiert ist, dann ist der Kurs schon lange gestiegen, wenn Sie oder ich das in einem Podcast hören.
Aber jetzt ist es bei, zumindest bei manchen Podcasts ja schon so, dass die, wenn nicht versprechen, dann doch zumindest nahelegen, wenn ihr uns hört, dann habt ihr auch was davon. Also dann könnt ihr besser oder erfolgreicher oder eben mit einer besseren Rendite an der Börse arbeiten.
Ich antworte mal mit einem gedehnten Jein. Also es gibt diese Podcasts, die das machen. Die geben dann aber häufig keine spezifischen Aktienratschläge. Mhm. Die Podcasts, die ganz spezifisch sagen, dieser Kurs wird wahrscheinlich steigen, weil das und das ist zugrunde liegend passiert, die spielen häufig am Anfang ihres Podcasts sogar einen Disclaimer ein, dass das Gesagte im Podcast keine Anlageempfehlung ist und so weiter und so fort. Somit ist das jetzt nicht so, dass man dann einen Podcast irgendwie an den Pranger stellen könnte und sagt, der hält irgendwie die eigenen Versprechungen nicht.
Okay, aber trotzdem gibt es sowas, lassen sich möglicherweise sowas wie seriöse und unseriöse Anlage- oder Finanzpodcasts unterscheiden?
Ja, das wäre theoretisch möglich. Also man könnte schauen, und das haben wir auch gemacht, welche Podcasts besser und welche schlechter performen mit ihren Ratschlägen. Aber das ist über die Zeit nicht robust. Es ist eigentlich so ein bisschen so wie aktiv gemanagte Fonds. Manche funktionieren gut, manche funktionieren schlecht, aber kein aktiv gemanagter Fonds oder auch kein Podcast, der Ratschläge gibt, kann über lange Zeit den Markt vorhersagen. Okay. Wahrscheinlich würden die Podcast-Hosts auch sonst keinen Podcast machen, sondern säßen auf den Cayman Islands mit einem Hedgefonds.
Wahrscheinlich. Welche zusätzlichen Quellen, würden Sie sagen, sind wichtig dann neben diesem Podcast für Leute, die ja Geld anlegen wollen?
Also ich würde sogar sagen, vielleicht sollte man von einzelnen Informationsquellen komplett die Finger lassen, weil die empirische Evidenz da relativ klar ist, dass aktives Handeln für Kleinanleger selten die beste Strategie ist. Man kann das machen, das macht vielleicht auch dem einen oder anderen Spaß. Ich kann es auch selbst verstehen, aber es gibt da viele Studien, die zeigen, je mehr Kleinanleger selbst handeln, desto schlechter ist ihre Performance. Insbesondere abzüglich der Handelsgebühren und so weiter. Die dominante Strategie scheint dann doch eher zu sein, so eine Buy-and-Hold-Strategie zu fahren, also breit gestreut den gesamten Markt zu kaufen und sich nicht für Timing oder einzelne Aktien zu entscheiden.
Okay, und vielleicht noch zum Schluss ein Tipp. Also wenn man jetzt sich für solche Finanzpodcasts interessiert, die gerne hört, was ist da sinnvoll, was kann man sich von denen mitnehmen und was eher nicht?
Ja, ich würde das eher so sehen, dass man was über die Börse und die Zusammenhänge lernt. Also ich meine, diese Podcasts analysieren ja teilweise wirklich stark, warum ein Kurs gestiegen oder gefallen ist oder warum er in Zukunft steigen oder fallen wird. Und diese Analysen, die will ich auch überhaupt nicht schlechtreden. Die sind total stark in Teilen. Nur, dass die Informationen eben schon in den Markt eingepreist sind. Deswegen sollte man das vielleicht eher so als Educational-Format nutzen, anstatt einen Informationsvorteil gegenüber anderen Marktteilnehmern zu gewinnen.
Yannick Olivex vom Institut for Finance and Accounting der Uni Bremen. Er ist einer der Autoren einer Studie, die Finanzpodcasts untersucht hat und verglichen hat mit den Kursentwicklungen und Börsenbewegungen. Do Podcasts Move the Stock Market, so heißt die Studie. Olivex, danke Ihnen sehr.
Herr Garnich, vielen Dank.